Dup da 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 dup da 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 dup da 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 da.
It is time.
Ey, erstmal richtige Mic für mich.
Muss ich direkt sagen.
Double check. Alles müsste gut gehen.
Ist gut.
Okay.
Diesmal das richtige Mic getroffen mit deinem Mund, ey. Was ist los?
Oh Mann, das war mir so peinlich. Wir haben es aufgenommen letzte Woche, hatten wirklich einen Zeitcrunch gehabt mit allem. Gehen wir in die Tonspur rein und ich, Trottel, red einfach die ganze Zeit in das Mikro, wo ich noch nie benutzt habe, eigentlich.
Ja, wir haben hier vier Mikros eigentlich dran, jetzt sind es gerade noch drei an diesem Tisch. Und du hast halt genau in das gesprochen, was nicht an war von den dreien. Aber mir ist es auch nicht aufgefallen, sonst redest du ja immer in das Mikro. Mir ist es auch nicht aufgefallen.
Ich nehme da vollkommen die Schuld daran und naja. Aber wir beide sind gut gelaunt heute, weil Fantasy... Wir beide haben gewonnen.
Fantasy lief gut, ich bin eigentlich schon aber safe trotzdem aus den Playoffs raus, obwohl ich gewonnen habe, weil Florian jetzt auch gewonnen hat, weil er die Broncos Defense hatte. Und ich muss nochmal kurz über die Broncos reden. Seit 2014 Fan, 2013. Und es war jeder einzelne Jahr, war es immer schwieriger, Fan zu bleiben. Weißt du, was ich meine? Weil es war immer mehr Bullshit. Neuer Quarterback, der Backup kommt rein, dritter Quarterback kommt rein, Defense war wieder scheiße. Ganz ehrlich, es war einfach irgendwann anstrengend, Broncos-Fan zu sein. Aber we back.
Ey.
Bo Nix, crazy.
Ich muss sagen,
crazy game.
In einer anderen
Two Pick Sixes?
In einer anderen Liga hatte ich die Broncos Defense. Ich brauchte nur 6 Punkte, um zu gewinnen. Ich bin aufgestanden. Auf einmal hatte die 6 Punkte. Die hatten 5 Punkte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mit 0,02 hinten gelegen. Und ich dachte mir einfach, das kann nicht wahr sein, die Broncos Defense. Ich werde Hansi roasten ohne Ende, wenn die gegen die Browns jetzt verlieren und mir dieses Spiel verlieren.
Yes, sir.
Dann ging sie runter auf 2 Punkte. Ich dachte mir, ist eh vorbei. Pick 6, Sack, Pick. Direkt gewonnen. Und ich dachte mir, okay.
Ja, drei Interceptions, ich glaube vier Sacks, 2 Pick 6s.
Ohne reinzugehen, Jameis Winston hatte fast 500 Yards Passing.
Er hatte die most Jameis Winston Statline, die es jemals gibt auf diesem Planeten.
4 Tutties, 3 Interceptions, eine davon an der Goal-Line eigentlich genau zum Schluss und 2 Pick 6s. Der hatte, ich glaube, kombiniert über 630 Yards, wenn du die Interception-Return-Yards...
Fast 700. Ich glaube, es waren irgendwie 697 oder so. Es waren fast 700 Yards.
Ja, wenn du die Interception-Yards zurück- oder mitrechnest, dann sind es 600 plus Yards gewesen. Aber okay, wir reden über College-Football.
Ja, ich meine trotzdem, ich bin mit...
Das ist crazy.
Aber was auch crazy war, sind die News, die passieren. Das erste, worüber wir reden müssen, ich habe es direkt auf Instagram geschickt, als ich es gesehen habe. Andrew Luck ist General Manager von Stanford?
Ja.
Crazy.
Also,
was ist da denn los?
Andrew ist ja wirklich von der Erde verschwunden, nachdem er aufgehört hat.
Ja,
er hat gesagt, er ist in die Rente gegangen. Ich glaube, dann war er in der Highschool, hat da ein bisschen gecoacht und so, aber war halt wirklich vollkommen weit entfernt von allem. Das waren was 5 oder 6 Jahre, vor dem er sein erstes Interview gegeben hat oder so.
Echt? Also Interviews? Der
hat alles abgelehnt. Der war wirklich...
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass er nicht mal Interviews gemacht hat.
Privat, ohne Ende, gar nichts. Und jetzt kommt er zurück. Er ist jemand von sehr, sehr hohen Intelligenz. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber so wird er beschrieben von jedem. Ja, war schade, dass er früh aufgehört hat, weil er war wirklich einer der besten Quarterbacks der Liga. Und mit seinem Retirement hat er auch die Colts komplett zerstört gehabt. Aber
weil das so spontan war.
Ja.
Das war halt so,
genau, okay, vor der Saison war das.
Ja.
Und jetzt kehrt er zurück ins öffentliche Leben, muss man so sagen, weil als General Manager von einem Football-Team, egal ob es College oder NFL ist, bist du wieder genau im Mittelpunkt. Und er nimmt jetzt Stanford Cardinal, er kommt aus der Region, ging zu Stanford, ist ein unglaublich schlauer Mensch. Und jetzt darf er mal hinter den Kulissen sehen, wie er es basteln kann. Und seine Rolle wird natürlich sein, wie er im Transfer Portal ist, wie er jetzt mit diesen Gehälten umgeht, mit NIL und so weiter und wie er einfach ein Football-Team macht.
Ich finde es aber krass, also besonders, weil General Manager und College Football hören ja vielleicht viele jetzt auch das erste Mal in diesem Zusammenhang. Weil sonst ist General Manager eigentlich immer die National Football League und du hast ja eigentlich nicht die Verbindung vom General Manager zum College Football, weil eigentlich sind es ja immer die Coaches, die auch die Entscheidung machen, okay, welchen Spieler hole ich jetzt aus der Highschool, wer ist jetzt committed, wer ist jetzt decommitted, solche ganzen Geschichten. Aber man sieht es ja schon ein bisschen häufiger, aber was würdest du trotzdem sagen, ist der größte Unterschied von College zur NFL, wenn du General Manager bist?
Einfach das Talentpool. Ich glaube, in der NFL kannst du eher sehen, wie kann der reinkommen und spielen. Im College, es ist schwierig, jemanden reinzuholen vom Transferportal, der zum Beispiel jetzt nicht gespielt hat bei einer anderen Schule, oder aus der Highschool rekrutieren, weil du weißt ja noch gar nicht, wie die spielen werden. Ich glaube, das macht diesen Job noch mal schwieriger, einfach weil es nicht genügend Tape gibt. Oder jetzt musst du herausfinden, wie diese Person wirklich in dein Team reingeht. Und ich denke, das wird eine schwierige, schwierige Rolle. Aber Andrew Luck ist schlau genug. Er wird sich mit Analytics auskennen. Er wird ein gutes Team um sich bauen. Aber direkt, ich sag's dir, einfach als großes Mittelfinger zu den Colts würde er dann einfach die beste O-Line, die es gibt im College Football bauen, weil er sagt, ey, ich wurde nicht beschützt damals, jetzt mache ich das aber, dass jeder Stanford Quarterback mit Luxus pur in die NFL kommt.
Das ist so crazy. Alright, kommen wir zur nächsten News der Woche. University of Central Florida Head Coach Gus Malzahn geht nach FSU als neuer OC.
Ja.
Was hältst du davon? Was halten wir davon?
Erstmals Florida State, 2 Siege, die Saison beendet.
Ja, okay.
Lächerlich.
Aber ich habe trotzdem, als wir in Dublin waren, Ende August, das war Ende August, ja, Ende August, die haben scheiße gespielt, ja. Aber hättest du damals gedacht, damals Anführungszeichen, aber im Anfang oder Ende August gedacht, dass Florida State mit 2 Siegen aus der Saison geht?
Come on. Also 2 Siegen nebenlegen. Vor allem mit dem Schedule, den die haben.
Number 10 ranked.
Ich habe es ja gesagt Anfang der Saison, dass das ein Team ist, wo ich am Ende der Saison sie nicht sehe gerankt. Wenn das 7-5 oder 8-4 oder so gewesen wäre, wäre das trotzdem nicht eine schlechte Saison gewesen. Es wäre halt einfach unter den Standard, aber man wusste,
Umbruch.
Mit all den NFL-Talenten, die sie verloren haben, dass das einfach nicht so gut gehen wird wie letzte Saison. Ich glaube, das war jedem bewusst. Aber 2 Siege als Florida State? Das ist ja die Lachnummer von College Football.
Das ist ja normal, klar. Da haben wir schon vor 2 Folgen oder vor 2 Wochen, 3 Wochen drüber geredet. Wann gab es mal ein Team, was 10 ranked angefangen ist? Vor der Saison? Woche 0 da rein startet und einfach so tief fällt.
Ja. Und einer der 2 Siege war ja gegen ein Team, das in der FCS auch nur einen Sieg hat diese Saison. Also ist ja nicht mal, ob das ein guter Sieg war oder irgendwas, aber ja, Legende, Gus Malzahn, er war vorher der Head Coach bei Auburn. Mhm. Den haben sie dann einfach wegen zeitlichen Gründen dann replaced, weil sie einfach in eine andere Richtung gehen wollen. Und guck mal Auburn an, bei denen läuft es auch nicht so. Ich glaube, die haben sich zu früh von Gus getrennt. Bei UCF im ersten Jahr in der Big 12, Gus hat seinen Job eigentlich gut gemacht. Und jetzt kriegt er halt wieder eine größere Rolle. Ich glaube, er weiß genau, dass bei Florida State, wenn er da hingeht als Offensive Coordinator und da einen guten Job macht, vielleicht kriegt er die Head Coaching Position von Florida State auch wieder. Also, ich bin mir nicht sicher, ob Coach Norvell da wirklich hundertprozentig da bleiben wird. Und wenn Gus Malzahn sich jetzt halt so absichern kann, dann ist es auch wieder gut für ihn. Und das will man ja sehen von der Coaching-Legende eigentlich.
100%. Andere News, wir gehen weiter. Einer deiner Lieblings-Wide-Receiver ist zum NFL-Draft oder geht zum NFL-Draft nächstes Jahr 2025. Luther Burden, der Dritte von Missouri, ist nächstes Jahr available und Teams können sich ihn schnappen im NFL-Draft. Das ist ein Player, oder? Das ist ein First-Round-Wide-Receiver.
Das ist ein First-Round-Safe. Ich glaube, Mel Kiper hat ihn als 19. bester Prospect, also überhaupt. Ich glaube, Wide-Receiver 2 oder 3 hat er ihn. Ich finde ihn nice. Ich finde ihn nicht so twitchy und nicht so schnell wie ein Malik Nabers, aber sehr ähnlich wie ihn eigentlich. Und da muss man einfach sagen, wenn der ins richtige System kommt und dann alles um ihn herum gut spielt, wäre auch ideal für manche Teams. Zum Beispiel, ich könnte da sehen, dass obwohl sie dieses Jahr einen Wide Receiver spät gedraftet haben mit Ladd McConkey, vielleicht sagen die Chargers auch, wir brauchen nochmal eine Waffe auf dieser Position. O-Line ist gesichert, du hast einen Top-Quarterback.
Und da, wo die Chargers gerade stehen, ich meine, sie stehen 8-4, glaube ich jetzt, wenn ich nicht falsch liege, könnten sie ja auch, die picken ja eh spät in der ersten Runde. Und da könnte halt so jemand wie Luther Burden noch rumhängen. Genau. Und dann könnten sie ihn dann 20, 22, 25 irgendwo bekommen. Wäre natürlich ein geiler Snack. Wenn Quentin Johnston noch anfängt, auch Bälle zu fangen, ist das eine gute Offense. Dann ist eine gute Offense.
Ja, also mal schauen, wo er landet. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Luther Burden. Ich glaube, er wird großartige Dinge tun in der NFL. Aber mal abwarten. Und dann als nächstes Demon Clowney. Die Namen sind ja krass.
Einfach Demon.
Und ich habe das gesehen, ich dachte mir, der letzte Name ist, das kann doch nicht sein, dass der jetzt irgendwie verwandt ist, aber er ist wirklich der Cousin von Jadeveon Clowney und er ist jetzt im Transfer Portal. Geht von der University of Charlotte, die 49ers, ins Transfer Portal und von Interesse her wird er zu einer großen Schule gehen. Wenn das jetzt der Sprung ist für ihn, zu einer großen Schule zu gehen, dort abzuliefern und dann in die NFL kommen, der Dämonen-Clowny.
Der Dämonen-Clowny.
Wäre richtig drin.
Dämonen-Clown.
Aber direkt,
das ist ein Name,
direkt als allerletztes in den News. Wir wollen nicht über jeden einzelnen Award drüber gehen, weil es gibt so viele.
Da müssen wir kurz rangehen.
Im Prinzip College Football hat ja für jede Position einen Award, ob es Kicker ist, ob es Quarterback, ob es bester Spieler in der Nation ist und so weiter. Die haben einen Award für jedes. Die Awardshow ist dann am Donnerstag nach den Championship-Spielen. Also das ist dann der 12. 12. auf 13. für uns hier, wo dann einfach diese Awards und Anerkennungen ausgegeben werden. Und einfach durchgehen. Ich glaube, die haben alles fast richtig gehabt mit wer sollte reingehen und diese Awards gewinnen können, wer ist der Favorit und so weiter. Das Einzige, das ich nicht verstanden habe, ist Travis Hunter ist in jeder Liste eigentlich mit dabei. Ob es Heisman ist, ob das der Fred Biletnikoff für den besten Wide Receiver in der Nation ist. Wirklich jeder Einzelne, den man haben kann. Walter Camp, Player of the Year, ist auch mit dabei. Aber dann die Defensive Back Position, der Jim Thorpe Award, ist ja nicht mal nominiert. Das ist doch geisteskrank, oder?
Das ist crazy. Hast du das gesehen, was Coach Prime dazu gesagt hat?
Ja, der konnte es nicht glauben. Er würde ihm seinen geben, der
kann meine haben, weil er fand das auch so. Es ist auch lächerlich. Es ist auch einfach lächerlich. Aber dazu, mir hat jemand geschrieben und ich finde die Frage geil. Wir machen heute keine Fragen in der Halftime, weil wir heute wenig Zeit haben. Aber die muss ich reinpacken, weil die Frage fand ich zu geil. Was würdest du denken, wenn Travis Hunter Wide Receiver gegen Travis Hunter Cornerback spielt? Wer würde das bessere Spiel haben?
Ooh.
Ich finde die Frage zu geil, um sie nicht kurz zu stellen. Weißt du, ich meine, das ist eine geile Frage.
Das ist eine richtig geile Frage.
Die Frage hat mich ein bisschen gekitzelt, deswegen muss ich sie reinwerfen.
Sagen wir wirklich, Shadur ist auch der Quarterback.
Shadur ist der Quarterback. Du spielst Colorado Offense gegen Colorado Defense und Travis Hunter spielt One-on-One gegen Travis Hunter.
Ich sag Wide Receiver.
Wide
Receiver, ja.
Warum?
Ich glaube, als Wide Receiver ist der ein kleines bisschen besser als Corner. Corner ist halt wirklich aggressiv zum Ball, ist auch stark mit einfach Lockdown, hat den Closeout-Speed und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir einfach reden über dieses kleines bisschen, wo er Raum gewinnen kann zwischen sich und dem Verteidiger oder sich selbst als Verteidiger, glaubt, da ist er schnell genug, da ihn ein bisschen zu schlagen. Rein hypothetisch natürlich. Aber ich glaube,
da kann man schon drüber philosophieren.
Er hat ein bisschen die Nase vorn als Receiver anstatt als Cornerback.
Ja.
Aber nur ein bisschen.
Aber würdest du dann noch sagen, dass er in die NFL als Wide Receiver geht? Was steht, wenn er gedraftet wird? Wird, auch geil. Was steht auf seiner Banderole unten? Wide Receiver oder Cornerback? Oder Wide Receiver / Cornerback?
Ich könnte sehen, dass da einfach Athlete steht, also ATH.
Nee, ey, stell mal vor, das wäre crazy. Das wär das erste Mal ever, oder? Du musst deine Position haben.
Also ich glaube, da würde einfach
Athlete stehen. Dass sie den nicht announcen, weil du sagst ja Wide Receiver, Cornerback. Weißt du sagst ja, ich meine von diesem Satz, der immer gesagt wird.
Ja, man könnte ja auch sagen Wide Receiver, Cornerback.
Stell dir vor, die sagen wirklich Athlete, Colorado.
Ich würde mich anmelden als Athlet. Das wäre der größte Flex von allem.
Das wäre ein krasser Flex.
Aber Wenn wir über Flexen gehen, die Muskeln wurden geflext.
Überleiten.
Mit all den Kämpfen. Hansi, eigentlich müssten wir uns jetzt streiten, oder?
Komm,
Ey, ich müsste jetzt die Utah State Flagge mitnehmen, sie hier auf den Tisch hauen, in die Mitte und dann gibt's Prügelei.
Meine hier Wyoming-Wimpel habe ich ja immer
mal. Ich zerreiß die genau vor dir und schau dir in die Augen.
Die ist unzerstörbar.
Aber, Alter, wie geisteskrank. Und das ist halt auch immer witzig, wenn ich das sehe, weil ich habe ja nur amerikanische Medien, die ich konsumiere. Im Sinne von, wenn ich auf Twitter gehe, alles ist Englisch. Wenn ich auf Instagram gehe, alles ist Englisch. Und ich sehe nur von den amerikanischen Medien raus, wie alles berichtet wird. Und mein Lieblingssatz, den ich über jedes einzelne Video sehe oder Tweet, was auch immer, ist: The European mind can't comprehend this.
Das ist wirklich so.
Weil diese Rivalspiele, man kann es ja eigentlich fast vergleichen mit Ultras im Fußball, wenn die sich halt schlägern und streiten. Aber anstatt die Fans, die es tun, sind es halt die Spieler.
Aber hey, wir müssen mal reingehen. Weil die vielleicht nicht alles gesehen haben, wissen gerade gar nicht, wovon du redest, sondern die vielleicht nicht ganz bis zum Ende geschaut haben.
Lass uns
direkt reingehen.
Ich sag's mal so, um leicht reinzugehen. Es gab Minimum 4-mal an diesem Wochenende, wo in diesem Rivalwochenende, wo du zwei Schulen, die sich nicht leiden, gespielt haben, wo die Schule, die gewonnen hat, eine Flagge ins Mittelfeld gebracht hat und die dann wirklich, als ob sie bei der Mondlandung die USA-Flagge reingepflanzt haben, aber auf das Logo von dem Team, das sie geschlagen haben.
Genau, es ist ja nicht nur die Mitte des Feldes, sondern da ist das Logo von dem jeweiligen Team gewesen und deswegen natürlich die aufgehitzte Stimmung, sagen wir es mal so.
Also von der Athletenperspektive, du hast gerade deinen Rivalen geschlagen, vor allem auswärts war es ja bei vielen, Auswärtsrivalen geschlagen, Ende der Saison, ob es eine gute Saison war oder nicht, du kannst jetzt für ein ganzes Jahr deine Scheiße labern, geschlagen hast. Ich feiere das. Ich finde das nicht disrespectful. Ich finde es eher einfach, das ist ein geiler Moment, den hast du dir als Senior, den hast du dir als Freshman, wo, was auch immer, dafür erarbeitet, jetzt darfst du ihn feiern. Das Einzige, das ich sage, ist, wenn du das Spiel gewonnen hast, als Athlet, egal ob du dich nicht leiden kannst oder so, fake it. Einfach handschütteln schnell, das war's. Du bist natürlich happy und so, aber handschütteln. Warte wenigstens, bis das gegnerische Team vom Feld ist, also das du gerade geschlagen hast, und dann mach die Scheiße. Weil wenn die auf dem Feld sind, Bruder, vor zwei Minuten habt ihr euch 1-gegen-1 um die Ohren gehauen. Ja, genau. Und jetzt kommst du mit einer Flagge und pflanzt sie.
Das habe ich mir auch gedacht. Was erwartest du?
Ey, da muss gestritten werden. Ja,
deswegen. Das kannst du dir dann nicht gefallen lassen, wenn du da einfach. Du kannst ja nicht einfach zugucken. Du kannst ja nicht sagen, weiß ich nicht, Michigan plantet jetzt hier die Flagge bei Ohio State, weil so, wir spoilern jetzt natürlich schon ein bisschen, aber so. Das gucke ich mir doch da nicht an.
Ja.
Ich habe ja nie College Football gespielt, nie richtig Football gespielt, so, aber das. Selbst als Fan denke ich mir so, Digga, das kann ich mir nicht angucken, da muss ja irgendwas passieren. So.
Ja,
deswegen, ich bin vollkommen bei dir.
Und diese Rivalspiele, die Emotionen sind sowas von hoch. Ich kann mich erinnern, also wir haben mein Senior Year zu Hause verloren gegen BYU. Wir hatten vorher zwei Spiele hintereinander gewonnen und mein Senior Year haben wir gegen BYU zu Hause verloren. Ich bin immer noch pissed. Wir haben so eine auf den Deckel bekommen. Also da ging gar nichts bei uns. Es war erschämend. Also boom, wir sind angepisst. Ich bin normalerweise immer ein Leader gewesen. Ich war ein Kapitän, der sehr ruhig war. Ich habe eins zu eins mit dir gesprochen. Ich habe dir in die Augen geschaut und gesagt, hey Bruder, was auch immer du von mir brauchst, um dich zu verbessern, ich bin da. Ich bin eher so ein Lead-by-Example-Leader gewesen. Nach diesem Spiel, ich konnte es nicht glauben, ich habe so viele von meinen Teammates einfach down gesehen, die einfach keinen Bock mehr hatten, als ob das ganze Jahr vorbei war. Und es war, ich glaube, das fünfte Spiel der Saison. Also da war sehr viel noch vor uns eigentlich. Und ich habe dann sowas von rumgeschrien, nicht im Sinne von, ihr müsst es besser machen, bla bla bla, sondern ich weiß, dass wir besser sind als das. Also Köpfe hoch, das ist Bullshit. Ich habe keinen Bock, jetzt halt hier zu sitzen, nachdem wir im Seniorjahr so lange gearbeitet haben, um gegen BYU zu verlieren. Und ich weiß, wir waren alle angepisst, ich habe da rumgebrüllt und das Nächste, das du hörst, ist die gegnerische Kabine, die ist eigentlich weiter entfernt von uns gewesen, die war auf der anderen Seite von dem Gebäude, aber die haben so laut gefeiert und den Song Wagon Wheel gesungen, also mhm. Rock me mama like a wagon wheel, weil das ja die Trophäe war, dieser Wagon Wheel. Bruder, es hat mich angekotzt. Hätte ich einen von den Typen gesehen, hätte ich auch gedacht, ja, einfach einmal schlagen würde doch gut tun. Ja,
und dann noch auf dem Feld, du nimmst das Logo, stell mal vor, dann bei Utah State, die nehmen die BYU-Flagge und planten die in die Mitte.
Ey.
Du willst Feuer, dann zünd halt Feuer nicht an. So. Was, das macht, naja,
ey, egal. Testosteron,
lass
alles.
Lass uns reingehen. Michigan at number 2, Ohio State in Ohio. Und was soll ich sagen, ey? Das ist eigentlich Upset of the Week.
Ja, 13-10.
Upset of the Week. 13-10 Endstand für Michigan gegen number 2 ranked Ohio State. So, Ohio State hat stark angefangen, aber danach ja eigentlich keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Was war da los?
Also, Ohio State, man fragt ja immer, hast du das Spiel gewonnen, hast du das Spiel verloren selber oder haben sie dich geschlagen? Was ich eine dumme Frage eigentlich immer finde. Aber die hört man ja bei jedem. Okay, hast du das Spiel selber verloren oder haben die anderen dich geschlagen? In dem Sinne muss man halt auch sagen, einfach, ja, beides. Also, Michigan hat perfekt gespielt im Sinne von, wir wollen auf dem Boden stark sein, wir haben keine Luftwaffe oder irgendwas, das wir machen können. Wir müssen auf dem Boden stark sein und wir müssen einfach Fehler von Ohio State kreieren, dass wir in diesem Spiel bleiben. Und genau das haben sie getan. Die Wolverines haben dann einfach direkt einen Touchdown gemacht, also waren dann erstmal 3-0 hinten, dann direkt einen Touchdown gemacht. Oder nee, die waren erst 3-0 hinten, mussten den Ball abgeben. Und dann war es eine Interception von Will Howard. Eine schlechte Interception. Michigan macht Touchdown. Dann machen die nochmal eine Field Goal drauf und dann stand es 10-3. Aber dann Ohio State, die sind ja runtermarschiert mehrere Male. Haben 2 Field Goals verpasst, die eigentlich sitzen müssen. Das waren Chip Shots. Egal, ob du College Kicker bist oder nicht. Vor allem, du bist ein Kicker bei Ohio State. Du bist ein Top Recruit aus der High School und so. Und du sagst nur, du verpasst einen 38 Jahre und ich glaube, der andere waren 32 Jahre. In tough. So einem Spiel vor allem.
Das ist tough.
Und vor allem der zweite Field Goal Miss. Fielding ist der Kicker von Ohio State. Ich will ihn jetzt nicht bashen oder irgendwas, weil ich kenne ja natürlich die Gefühle als Kicker. Und wenn ich ihn mir angeschaut habe im zweiten Kick im Vergleich zu all den anderen Kicks, die er diese Saison hat, der war sowas von nervös. Der hat komplett seine Form vergessen. Der wollte einfach in seinem Kopf sagen, okay, ich will den irgendwie reinhauen. Ist mir scheißegal. Und seine Form hat einfach davon gelitten. Und jetzt hast du dann einen Kicker, der nach dem zweiten Field Goal Miss wirklich nichts mehr zustande kriegen könnte. Also ich bin auch der Meinung, hätte der 5-mal noch gekickt in diesem Spiel, hätte er alle 5 verpasst. Weil er einfach irgendwie dieses Spiel emotional zu hoch war und es nicht gemacht hat. Und auf der anderen Seite hast du Dominik Svada, der Transfer, der reingekommen ist. Der haut einen 54 Yarder rein und dann am Ende ja dieser Chipshot, um den Sieg eventuell zu holen.
Liegt am Vornamen, ne?
Aber hey, Svada!
Dominik heißt er mal nicht.
Ich weiß, aber trotzdem.
Der Vorname.
Ich muss ihm einen Shoutout geben. Der hat einfach die ganze Saison top gespielt. 7 von 7 auf 50 plus. Er war eigentlich die größte Überraschung, warum er nicht in diesem Kicker of the Year Award drin ist. Weil ich schaue mir seine Stats an. Er hat ein einziges Field Goal verpasst diese Saison und es war geblockt. Der Typ war perfekt für Michigan eigentlich. Und irgendwie ist er nicht in der Award Show. Aber okay, ohne zu tief reinzugehen bei den Kickern, das ist, was du brauchst in so einem Rivalspiel. Gute Special Teams. Will Howard macht einfach zu viele Fehler.
Gerade im engen Spiel einfach, 13-10.
Und ein Walk-on-Quarterback von Michigan kommt da rein in Ohio State, spielt auch nicht gut, hat auch 2 Interceptions geworfen, vor allem ganz am Ende, wo du dir eigentlich denkst, Spielstand ist 10-10, First and Goal oder sowas. Michigan klopft an, kann hier den Sack zumachen. Ohio State wird nichts mehr tun. Und dann hast du deinen Kapitän, deinen Hauptspieler, der wirklich alles tun will, dieses Spiel zu gewinnen, mit Jack Sawyer, der dann seinen Moment hat. Und es war auch geil, der Kommentator hat dir komplett die Stimme verloren.
Ja.
Ey, das müsst ihr anschauen, Jack Sawyer mit einer unglaublichen Interception.
Ich würde sagen, das ist auch in dieser Extended Highlights, müsst ihr mal gucken.
Das
ist auch
da drin. Das war so geil, dieser Moment für ihn. Und das war's dann. Da ging nichts mehr. Du dachtest eigentlich, dass das der Moment ist, wo Ohio State jetzt endlich sagt, wir hauen auch mal einen Touchdown jetzt am Ende rein, gewinnen dieses Spiel. Aber
was ist mit Ohio State jetzt los? Playoffs, nicht Playoffs?
Raus? Ich sag's dir, ich glaube, die kommen rein, einfach weil die so knapp verloren haben zu Hause. Die haben nicht gut ausgeschaut, aber es ist und bleibt das Problem momentan bei Ohio State. Und das haben wir auch angesprochen dieses Jahr. Es ist nicht ein Fragezeichen von den Receivern. Die haben 3 Weltklasse-Receiver. In 5 Jahren haben wir dann wieder die NFL-Tweets, wo wir sagen, ey, wie kann dieser Receiver-Room so ausschauen? Mhm. Carnell Tate, Emeka Egbuka und Jeremiah Smith. Dann denkst du dir, ey, wie kann Ohio State diese 3 Receiver haben und zum 5. Mal oder 4. Mal hintereinander gegen Michigan verlieren? Zu Hause.
Ja.
Und das Problem ist und bleibt der Quarterback bei Ohio State.
Ja, Ohio State war ja noch nie die Schule eigentlich mit krassen Quarterbacks. So Stroud, okay.
Stroud, Fields, JT Barrett damals war auch geil.
Ja, aber trotzdem jetzt auch, wenn du jetzt Richtung National Football League guckst, hattest du ja nie bei Ohio State die Quarterbacks, wo du sagst, okay, das sind Top-Quarterbacks geworden oder die sind irgendwie Hall of Famer oder so. Das war bei Ohio State noch nie so.
Ja, eigentlich sind es die
Traditionell.
Leute, eigentlich sind es die, die bei Ohio State waren, die wegtransferiert sind, die dann besser geworden sind. Joe Burrow zum Beispiel ist ja nach LSU getransfert. Quinn Ewers ist zu Texas gegangen. Yep. Die waren bei Ohio State. Du hast die Top-Quarterbacks eigentlich schon gehabt.
Und dann entscheidest du dich falsch und der dann geht auf ins Portal.
Die Situationen waren ja anders. Justin Fields war besser als Joe Burrow im College. Am Anfang, ich will jetzt nicht irgendwie Hass bekommen, am Anfang, Justin Fields hat sich diesen Job gewonnen, ist Joe Burrow eventuell weggegangen und dann hat CJ Stroud gegen Quinn Ewers auch am Anfang gewonnen, dieses Duell. Und Quinn Ewers ist dann direkt abgehauen. Das war das Ding. Es war ja nicht so, als ob die jetzt 3 Jahre da waren und dann sich für Will Howard entschieden haben oder so. Die haben Will Howard ja auch extra rein rekrutiert von Kansas State. Aber der Typ hat einfach scheiße gespielt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Er ist und bleibt der Unterschied. Und es war letztes Jahr auch so, wo Kyle McCord der Quarterback war. Die können es einfach in diesen großen Spielen haben sie sich einfach nur nicht bewiesen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was ist los mit Ryan Day? Was ist los mit ihm? Der kann Michigan nicht schlagen. Der hat einmal in 2019 Michigan geschlagen und das war's.
Da habe ich auch, das war, was das, habe ich das Statline auch gesehen auf Instagram oder war das Twitter, kann auch sein. Das war auch, wie war nochmal die Statline? Er gefühlt irgendwie, es war so mit irgendwie ranked Teams. Wie war das denn nochmal?
Nee, meinst du Big Ten? Das ist irgendwie so 47-3 in der Big Ten.
Das war eine ganz absurde Statline. Das war eine ganz absurde Statline, warte, ich google das jetzt mal.
Aber dann 1-4 gegen Michigan. Also, ich habe da auch schon tief in die Ohio State Fangruppen reingegraben und es mit angehört, was die darüber halten. Die wollen natürlich alle, dass Ryan Day weg wird und so weiter und so fort. Der Athletic Director hat eigentlich schon gesagt, dass Ryan Day da bleiben wird. Aber mit diesem Roster zu Hause gegen Michigan zu verlieren, da muss man sich eigentlich schämen. Und vor allem jetzt haben sie diese Playoff-Position, die sie eigentlich perfekt hatten, im Sinne von, gegen wen sie hätten spielen müssen, um ins Halbfinale zu kommen, komplett vergeigt. Weil jetzt kommen die auf die anderen Seite und werden gegen SEC-Teams rangematcht. Ist brutal. Ist brutal.
Aber was auch richtig brutal war? Das war echt das spannendste, meiner Meinung nach das spannendste Spiel. Muss ja das spannendste Spiel gewesen sein. Georgia Tech war zu Gast bei Number 7-Ranked Georgia. Und 8 Overtimes.
Acht
Overtimes. Endscore.
Ein Oktopus hatten wir.
Ja, ein Oktopus, ey, crazy.
Wie sagt man das überhaupt? Weil Quintuple ist 5-5, Sextuple sind 6.
Sagt man das? Nein, das sagt man
nicht. Sextuple sagt man. Sextuple Overtime sagt man. Aber ja, dann
aber auf Englisch, aber auf Deutsch sagt man nicht Sextuple.
Ja, auf Englisch dann.
Ja.
7 weiß ich nicht mal. Oktuple? Oder sagt man einfach Octuple Overtime?
Ja, keine Ahnung.
Octable? Ja, irgendwas.
Ich weiß es auch nicht, was auf Deutsch heißen wird. Auf jeden Fall 8-fache Overtime. Endstand. Georgia Tech hat knapp verloren. 42-44. Und also wirklich, also dieses Spiel war absurd. Absurd. Und ich dachte, während dieses Spiels dachte ich die ganze Zeit, Georgia Tech macht's. Weißt du, ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl. Kennst du das? Du guckst ein Spiel und du hast das Gefühl, ey, Georgia Tech hat die einfach gerade und die werden das Ding machen.
Also.
Und am Ende noch diese achtfache Overtime. Crazy. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Georgia Tech's macht. Haynes King sah nice aus.
Ey, Haynes King gefällt mir, Bruder. Einfach die Offensive.
Gegen die Defense von Georgia?
Tschüss. 5 Touchdowns hat er gemacht. Der Haynes war ja King wie war ein nice. Junger Gott, der Typ gegen Georgia.
Haynes King war nice.
Aber ja, die haben perfekt angefangen. Also, wie die einfach runtermarschiert sind mit eigenem Willen gegen eines der Top-Teams. Sowas hat man eigentlich nicht gesehen gegen Georgia. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein Team so physisch dominant war auf dem Boden eigentlich gegen Georgia. Die hatten 260 Yards auf dem Boden, Georgia Tech. 260 und davon obendrauf auch noch 303 durch die Luft. Haynes King hat 5 Touchdowns gemacht. Der war der Einzige, der die Touchdowns gemacht hat. Gefühlt. Der hat 2 geworfen, 3 reingerusht. Aber die haben ja Georgia sowas von dominiert. Die haben einen Touchdown gemacht, dann war es ein Fumble von Georgia. Dann haben sie einen Field Goal verschossen, da hätte Georgia Tech auch nochmal erhöhen können. Und dann hat Haynes King diesen Superman-Spielzug gemacht, wo er in der Pocket irgendwas bricht, er sucht irgendwas, schmeißt ihn raus auf Jamal Haynes. Er hechtet sich wie Superman in die Endzone. Dann steht
das war das krasseste Play.
Da steht 17-0 und du denkst, wow, ey, shit, was passiert jetzt gerade mit Georgia ein bisschen?
Yep.
Und dann Georgia, die waren 14 Punkte hinten im vierten Quarter, verkürzen es. Carson Beck muss ihm Lob geben, er hat auch top gespielt. Und dann hat Haynes King diesen Moment gehabt. Er rennt in die Endzone rein. Er macht es 27-13 spät im vierten Quarter. Und da denkst du einfach, dieses Spiel ist gelaufen. Rivalspiel, Emotionen sind hoch, die Zeit ist sowas von niedrig. Du kriegst keine Chance mehr. Macht er den Touchdown rein, 27-13. Und du denkst einfach, es ist vorbei. Dann kommt es aber, Georgia antwortet. Georgia Tech kriegt den Ball. 4. und 1. Dein Quarterback mit Haynes King spielt so übelst geil. Du gibst ihm den Ball natürlich. Und dann ein unglaublicher Spielzug vom Linebacker. Haynes King hatte den First Down. Aber der Linebacker von Georgia haut irgendwie diese Pille raus. Ist ein Fumble. Und Georgia recovert ihn. Und hat da wirklich eine Chance auszugleichen. Genau vor dem Ende des Spiels. Tun es. Gehen dann für den extra Punkt. Anstatt für 2, um dieses Spiel zu gewinnen. Sagen wir, gehen in Overtime. Georgia Tech konnte da keinen Drive irgendwie am Ende machen, um ein langes Field Goal zu versuchen. Und dann geht's los mit Overtime.
Das war einfach nur Overtime. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel lange drüber reden. Das war einfach hin und her.
Es war hin und her.
Beide haben Two-Point gemacht, dann haben beide keinen Two-Point gemacht, dann haben beide wieder Two-Point gemacht. Also es war ja wirklich einfach ein Hin und Her und am Ende war Georgia Tech schuld.
Ich sag's aber auch so, die waren sehr passiv, also Coach Brent war sehr, sehr passiv im Overtime, hat dann einfach nicht mehr versucht, was eigentlich das Rezept war. Ich weiß, in der Red Zone vor allem Two-Point-Conversion von der 2-Yard-Line sind richtig mies, aber Georgia Tech hat so viele Chancen gehabt, dieses Spiel in Overtime für sich zu entscheiden. Ich weiß immer noch nicht, warum die nicht einfach gesagt haben, wir machen jetzt mal einfach einen Quarterback Power, wir gehen mit 2 Vorblockern rein, Haynes King für den Sieg, 2 Yards ist alles, das er braucht. Und da haben wir dieses Ding und gehen nach Hause und schlagen Georgia.
Mhm.
Und irgendwie haben die dann immer mit Passversuchen es versucht in Overtime. Das ist
so ein bisschen so Oliver Kahn, kennst du? Eier, wir brauchen Eier.
Wir brauchen Eier.
das hätte Georgia Tech auch nicht schlecht getan.
Aber
ich weiß genau, was du meinst. Obwohl, andersrum ist es halt auch wieder so, du kannst auch andersrum denken, Georgia denkt vielleicht, okay, King wird es selbst rennen, weil das haben sie oft gemacht, hat schon alles, ne, hat hier funktioniert, da funktioniert, und jetzt, okay, jetzt werden sie dann, ne, dann passt es vielleicht nicht das, was dann Georgia erwartet, defensiv. Du kannst auch so diskutieren.
Genau.
Deswegen ist es halt schwierig, jetzt darüber zu reden, dass sie nicht genug Eier hatten, weil es hat auch Eier gezeigt, dass sie überhaupt gepasst haben in dem Moment, weil vielleicht das Laufen sogar einfacher gewesen wäre. Aber trotzdem, danach ist halt immer die Frage, wäre das nicht, nimm doch das, was da ist, weißt du, ich meine? Aber das war aber
das. Mal ganz ehrlich, das war einer der besten Spiele in dieser Saison, das wird safe. Am Ende des Jahres macht ja ESPN und all die anderen Sender diese Top 20 Spiele und zeigen wirklich alle Spiele hintereinander, das ist safe drin. Also dieses Spiel war sowas von geisteskrank, Leute. Ich muss es euch sagen, das müsst ihr euch genießen. Dieses Wochenende, wann ihr auch immer ihr Zeit habt, schaut einfach dieses Spiel an. Und es ist ehrlich eine Schande, dass eine der zwei Mannschaften da dieses Spiel verlieren musste. Also egal, ob es Georgia gewesen wäre oder Georgia Tech. Alter, dieses Spiel war geil.
Stell mal vor, es wird eine Regel geben, dass wenn du irgendwie nach der fünften Overtime bekommen beide einfach einen Win. Stell mal vor. Aber stell mal vor, würdest du so eine Regel geil finden?
Nein, aber ich verstehe, woher du kommst.
Aber irgendwie wäre es auch, dann würden Teams auch, wenn sie dann in der dritten Overtime wären, einfach sich einigen, okay, shit, lass einfach zu fünften gehen und wir kriegen beide einen Win. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Also. Aber ich weiß genau, was du meinst. Alright, zum nächsten Spiel, wir müssen uns ein bisschen spucken. Nummer 3 Ranked Texas war zu Gast bei Texas A&M, College Station. College Game Day war auch am Start. Und das Spiel hat es auch in sich. Endstand 17-7 für die Texas Longhorns. Und es war eine, guck mal, ich finde, der Score sieht langweilig aus, aber das Spiel war schon entertaining.
Das Spiel war besser, vor allem, weil keiner sich richtig so vorgesetzt hat. Am Anfang war es Texas. Und wer hätte gedacht, dass Quinn Ewers, also er kam dann schon mit einer Fußverletzung rein oder halt Knöchelverletzung, hat dann wirklich mit so einem speziellen Gips gespielt, das ihm erlaubt hat, auch ein bisschen beweglich zu sein und so. Aber dann Arch Manning kommt rein und macht den ersten Touchdown. Das ist so ein geiler Moment für ihn.
Bei Fourth Down.
Fourth Down, deine Nummer wird angerufen. Ich weiß, das sagt man so auf Deutsch nicht, aber your number gets called. Und du gehst rein und hast diesen unglaublichen Spielzug. Also Manning in the making? Ey, vielleicht sagen die Giants einfach...
Boah, das wäre crazy.
Hol dir uns einen Quarterback, dieses Jahr, aber nächstes Jahr.
Imagine. Ey, stell mal vor. Was ist das für eine Story? Und der nimmt noch die Nummer 10. Aber ist die Nummer 10 bei den Giants retired?
Keine Ahnung, aber...
Stell mal vor, du hättest einen Manning in der Nummer 10 bei den New York Giants und er wird einfach in die Fußstapfen von seinem Onkel treten. Eli Manning.
Ey, ich sag ja nur Giants-Fan, wenn ihr ein bisschen Geduld habt. Ich glaube, Eli ist auch schon sehr oft am Telefon und sagt, Leute, wartet doch mal ein Jahr. Baut doch mal alles auf für ihn. Malik Nabers, chill. Chill für ein Jahr. Wir geben dir gleich 40 Millionen im Jahr. Chill. Du kriegst einen Manning, der den Ball gleich schmeißt.
Das wär schon sexy.
Also mal ganz ehrlich, wenn ich ein GM wäre, das macht doch mehr Sinn für mich. Warum sollte ich jetzt gerade durch den Druck, den alle auf mich setzen, einen Quarterback einfach nehmen, weil das sich als Pflicht
und du forcierst es so. Ja. Das Team ist noch nicht ready und du nimmst vielleicht auch einen Quarterback, den du gar nicht haben willst in der ersten Runde. Das kann ja auch, ne?
Genau.
Bekommst du den du haben willst. Ich meine, es gibt einige Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen werden, aber es ist auch nicht die stärkste Quarterback-Klasse. So, die rauskommt, ich meine, da haben wir schon oft drüber geredet, du hast Sanders und so weiter und so fort. Back natürlich auch, haben wir auch gerade drüber geredet, Georgia. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und das ist halt so ein bisschen so dieser Bryce Young-Effekt. Du hast halt die Panthers, die nehmen ihren Quarterback mit dem allerersten Pick. Und was dann passiert, haben wir alle gesehen. Bryce Young war scheiße.
Ja, weil das,
Team, scheiße war. Genau. So, und deswegen verstehe ich auf jeden Fall, was du sagst. Aber es ist halt auch wieder schwierig, den Druck standzuhalten.
Ja.
Du hast halt den Druck, dass du irgendwelche Moves machst, dass du dein Team besser machst. Und Fans dann auch sagen, ja okay, ich habe jetzt wieder was, worauf ich irgendwie schauen kann, worauf ich Hoffnung habe. Aber ja, manchmal dauert es einfach länger.
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist ein Prozess, den muss man wirklich ernst nehmen und dann transparent auch sein. Also wenn ich der GM wäre und einfach sage, hey Malik, wir holen uns keinen Quarterback dieses Jahr, du wirst wen auch immer haben nächstes Jahr, wir werden wahrscheinlich auch nicht so sehr steigen wie von diesem Jahr. Du kriegst deine Bälle, du wirst gefüttert. Ja, wir alle wissen, verlieren ist scheiße, aber ich würde lieber ein extra Jahr dafür aufgeben, um in diesem Jahr einen richtig guten Spieler, ob es auf der O-Line, wo sie Hilfe brauchen, ist. Die Defense schaut eigentlich nice aus bei den Giants. Also die Line ist krass. Ich
würde sagen, du musst ja Defensive Backfield ein bisschen was machen. Aber
Defensive Backfield. Aber dann schaust du dir das Team an und denkst dir, so weit entfernt sind die nicht. Und wenn wir ein Jahr später dann einen Manning reinholen können, der wirklich, diese Familie hat es ja bewiesen, dass die Quarterbacks züchten. Also, weil, mal ganz ehrlich.
Das ist auch ein bisschen creepy eigentlich, ne?
Bruder, in der Mutter, in als sie schwanger war, ist das Playbook doch innen drin, oder? Das ist an der Wand,
wo ja, das Kind... Ich hatte gerade wirklich Angst, wie er anfing mit der Mutter und...
Nee, aber mal ganz ehrlich, das muss man sich doch vorstellen. Du hast diesen riesen Kopf, der, keine Ahnung, wie er da überhaupt aus der Mutter rauskommt, aber du hast das Playbook schon einstudiert.
Kommen wir zum nächsten Spiel.
Und dann die ersten Worte sind nicht Mama oder Papa, sondern Red 42. Omaha, Omaha.
Ich wollte auch gerade Omaha sagen. Omaha. Oh. Er hat auch immer gesagt, so Blue 19 oder so. Was hat er immer gesagt? Omaha und dann immer Blue irgendwas.
Ja, Blue 19, Blue 18, Red 18.
Irgendwie so, er hat immer was mit Blue, aber Blue war gefühlt immer.
Oh, Mann.
Crazy, okay.
Okay, abgelenkt, sorry.
Wir haben eben noch gesagt, wir haben heute nicht so viel Zeit und er redet über irgendwelche Mütter. Ja, okay.
Okay. Texas A&M. Geht rein und diese Defense, also die Texas Defense war legit.
War nice.
Ich glaube,
die haben 7 Punkte zugelassen.
Ich glaube,
das sagt ja schon viel aus.
Ja, und das war ein Pick 6. Die haben auf der defensiven Seite des Balls keinen einzigen Punkt zugelassen.
Fakt.
Die haben am Ende den Fourth Down Stop gemacht, ganz am Ende den Fourth Quarter, wo vielleicht die Wende von Texas A&M nochmal hätte kommen können, vor allem mit der Crowd, mit allem drumherum. Da muss man einfach sagen, ey, die waren richtig gut. Defensiv schauen die aus wie ein Team, das für die National Championship spielen kann. Und jetzt sind sie mit einem Rematch gegen Georgia im Championship-Spiel für die SEC. Texas D ist nice. Hoffen wir, dass Quinn Ewers gesünder ist. Und mal abwarten. Also 17-7 in Kyle Field vor 100 plus 1000 ist schon Generalprobe gewesen für Texas und das war geil.
100%. Kommen wir zum nächsten Spiel.
Ach.
Number 15 ranked South Carolina kam nach Clemson. War das nicht dein Upset-Pick?
Nee.
Hast du nicht
ich habe auf South Carolina getippt und geredet, aber mein Upset-Tipp war tatsächlich Notre Dame gegen USC. Den hatte ich falsch übrigens.
Okay, aber gut. Weil ich war, aber stimmt, aber ich habe es richtig im Kopf, dass du South Carolina getippt hast.
Ja.
Okay. Weil at Clemson, die waren 12 ranked. Und South Carolina kommt raus und gewinnt 17-14. Und ganz ehrlich, die haben oft darüber geredet, South Carolina, auch die Defensive Line, generell das Team, jung, spritzig, entertaining.
Dieses Team.
Ist geil.
Ich weiß, die haben knappe Spiele verloren gegen Alabama und LSU. Und die haben auch gegen Ole Miss eine auf die Fresse bekommen. Aber dieses Team ist sowas von heiß, wo man einfach sagen muss, ich würde gegen die nicht in die Playoffs spielen. Und
er ist unangenehm.
Lenore Sellers, der Quarterback. Kann jemand mal checken, ob sein Mittelname Lamar ist oder ob er irgendeine Verwandtschaft hat zu Lamar? Weil
vor,
wie dieser Typ rumgerannt ist über alle und dann auch diesen Game-Winning-Touchdown am Ende gemacht hat, war crazy. Also der hat sowas von überzeugend gewirkt, war der Unterschied in diesem Spiel und hat South Carolina und die Gamecocks wirklich in die beste Position gebracht, da vor allem jetzt in die Playoffs zu kommen. 9-3, ich weiß, Three-Loss-SEC-Team, aber dieses Team könnte wirklich jeden schlagen im Moment. Ich glaube, jedes Team hätte Angst vor dieser Defensive Line. Die kriegen jetzt noch 2 Wochen Pause. Und um vorzuspulen, South Carolina hat alles gemacht, das sie machen hätten können. Die haben jetzt seit 4 Ranked-Siege gehabt am Ende der Saison gegen Teams von AP-Ranked oder College-Playoff-Ranked. 4 Siege aus 5 Spielen. Die sind heiß drauf, die haben eine unglaubliche Defense, die haben jetzt Clemson in Clemson geschlagen, also in South Carolina Clemson haben sie geschlagen. Und das Allerbeste, das passieren konnte, ist wirklich passiert, weil Miami, und ich habe gesagt, dass die eine Fraud sind, die sind nicht ein Team, die für mich so top gewesen waren.
Fraud.
Wie sagt man es auf Deutsch?
Täuschung. Nee, ja, ist was du meinst.
Jemand, der dich verarscht. Jemand, der sagt, wir sind so gut, aber dann hat am Ende nichts.
Da gibt es ein Wort für auch. Ich überlege gerade, was das deutsche Wort dafür ist.
Also,
da gibt es auch ein Wort für.
Die haben jetzt die ideale Situation, weil Miami, keine Ahnung, Fraud einfach, haben es geschafft, eine 21-Punkte-Führung gegen Syracuse zu verspielen, haben dann 38-42 verloren.
Betrug oder Täuschung.
Ja, die sind Betrüger. Die sind einfach Betrüger, Leute. Betrüger. Ey, die sind aus den Playoffs raus. Ich würde Miami niemals in den Playoffs sehen.
Dominik,
Bruder, South Carolina gegen Miami heute. Heute. South Carolina geht rein mit mindestens Touchdown-Favorit. Mindestens. Und das ist nicht gegen Cam Ward. Cam Ward ist ein geiler geiler Quarterback. Aber die Verteidigung von Miami hätte keine Chance gegen Lenore Sellers.
Der auch in seinem ersten vollen Jahr ist.
Ja.
Der Redshirt Freshman letztes Jahr. Jetzt kommt der rein.
Bruder, der Typ ist geil.
Und der ist 2000, der ist auch einfach 2005 geboren. Das lässt einen so alt fühlen, ne? 2005 19, geboren.
Der Typ ist 90. Der Typ wird so geil in der NFL sein.
Ja, das ist crazy.
Und warum ist das ideal? Miami verkackt es, verliert gegen Syracuse. Die haben jetzt zwei unranked losses gegen Syracuse und Georgia Tech. Bruder, du bist raus. Du hast es verspielt.
Wenn du zwei unranked losses
Du bist nicht mal im Championship-Spiel.
No way.
Und jetzt hat Clemson es geschafft, weil Miami verloren hat. Clemson ist im Championship-Spiel. Stell dir vor, Clemson gewinnt gegen SMU im Championship-Spiel. Clemson ist automatisch in den Playoffs, weil sie die ACC gewonnen haben. Du kannst mir nicht sagen auf diesem Committee, dass South Carolina, die gerade die Champions geschlagen haben von einer anderen Conference, da nicht da reinkommen. Also South Carolina ist wirklich im perfekten Zustand gerade. Weil die haben alles gewonnen, das sie gewinnen hätten sollen. Die schlagen ein Team, das im Championship-Spiel steht, die wahrscheinlich auch die Championship gewinnen werden. Die dann in den Playoffs sind, aber die dann nicht, obwohl sie sie gerade geschlagen haben. Ey, die Gamecocks sind drin. Okay, der Cock ist drin.
Ich wusste vor 10 Sekunden schon, dass Dominik gleich irgendwas richtig Dummes sagt. Oh nein.
Aber ja, Miami verkackt. Cam Ward ist ein geiler Quarterback.
Ich kann wirklich davon nichts.
Am Ende, Kyle McCord ist derjenige, der am letzten lachen kann, weil der Quarterback, der aussortiert wurde von Ohio State, der einfach von jedem Mediamarkt, den es gibt für Ohio State, angegriffen wurde, beschuldigt wurde. Ich fand ihn nicht mal so schlecht. Ich fand, der hatte seine Wankungen gehabt, aber gib ihm doch ein Jahr Zeit. Jetzt hat er das System kennengelernt, kann noch mal gut spielen, will für Ohio State spielen. Er wird wirklich rausgehauen von diesem Verein oder von dieser University. Und genau dieser Quarterback schafft es, gegen Miami den Sieg zu holen und hat pro Spiel die meisten Passing Yards pro Spiel im ganzen College Football. Er lacht zuletzt. Und hat auch eine Pressekonferenz gelacht.
Stats lügen nicht.
Über Ohio State.
Stats lügen nicht. Aber weißt du, welche Stats auch nicht lügen?
Ooh.
Die von Ashton Gentry. Damn. Ooh. Oregon war zu Gast bei Number 11-Ranked Boise State. Und was will ich sagen? Ashton Gentry hatte wieder einen langweiligen Tag, weil das genau wie jede Woche aussah. 37 Carries, 226 Yards, ein Rushing-Touchdown. Der Typ ist ein fucking Train.
Also, mal ganz ehrlich, 37 Carries ist schon einiges.
Ich hab natürlich untertrieben, ihr wisst genau, was ich meine.
Aber trotzdem, 226 und Tuddy. Das Ding ist natürlich, Boise State will ihn ein bisschen füttern, weil die haben jetzt wirklich die Heisman-Chance für sich. Und für mich der Grund, warum er eigentlich Heisman sein kann und warum es wirklich wie ein Mundswurf gerade ist, der Typ hat einfach 2288 Rushing Yards. Okay? Er ist Erster in der Nation. Wenn du aber nur die Yards nach Contact nimmst, also wo er zum ersten Mal versucht wird, getackelt und auch berührt wird von einem Verteidiger, hat er sage und schreibe 1695. Das wäre gut für Erster in der Nation, wenn wir nur seine Yards after Contact nehmen oder einfach Total Yards Zweiter hinter sich selber.
Das ist absurd, Leute. Das ist absurd. Aber guck mal, du sagst, es ist ein Münzhof. Wir reden natürlich obviously über Travis Hunter und Ashton Gentry hier. Stand jetzt, College Football Saison ist vorbei. Wer ist dein Heisman?
Ich sag im Moment, die Nase vorn hat Travis Hunter. Travis Hunter hat auch, Colorado hat 52-0 gewonnen gegen Oklahoma State, war nicht mal knapp dieses Spiel. Dieses Spiel war vorbei, nachdem der erste Snap losgegangen ist. Travis Hunter, 3 Touchdowns, 116 Yards und wieder ein Pick. geil gespielt, hat gesagt, hey, ich bin der Anführer, hier ist eine geile Leistung von mir zum Abschluss, Senior Night, letztes Heimspiel. Travis Hunter hat alles richtig gemacht. Aber das Ding, das Colorado verkackt hat, ist, dass die nicht an diesem Championship-Spiel teilnehmen werden, weil sie letzte Woche gegen Kansas verloren haben. Boise State ist im Championship-Spiel. Diese Rushing Yards, die er im Championship-Spiel haben wird, zählen ja, um diesen Rekord von Barry Sanders zu brechen. Ja. Er braucht übrigens irgendwie 360 Yards, um ihn zu brechen. Also ich glaube nicht, dass er es schafft.
Aber dann dran zu kommen.
Aber er hat die Chance. Und wie wir es so oft gesehen haben, das Heisman Committee nimmt die größten Spiele von der Saison, wo waren die meisten Augen auf dich und wie hast du gespielt? Colorado hat ihre großen Spiele verloren. Boise State hat bis heute ihr großes Spiel gegen Oregon gehabt, wo Ashton Gentry überragend war. Das, gegen das Nummer 1 Team.
Woche 2?
2 oder 3, das war ganz am Anfang.
Das war ganz am Anfang der Saison, ja.
Das war wo er überragend war. Und jetzt hat er den Vorteil, weil es ist immer dieses, wie sagt man, Recency Bias auf Deutsch oder was ich als letztes gesehen habe, deswegen bilde ich meine Meinung davon.
What have you done for me lately?
Ja.
Das ist halt das NFL das Gleiche.
Genau, was hast du für mich gerade getan?
Ja.
Jeder einzelne Heisman-Wähler schaut sich am Samstag Boise State an. Weil wenn Ashton Gentry da 250 Yards und 3 Touchdowns in einem Championship-Spiel macht, Heisman, dann ist er Heisman. Er hat den Vorteil, dass er ein Extraspiel hat. Hunter ist gerade knapp vorne. Aber ich sag's euch, Ashton Gentry hat den Vorteil, wenn er ein geiles Spieler am Samstag hat.
Der hat seine eigene Hand einfach. Der hat seine eigene Hand. Er kann es jetzt entscheiden.
Dann war's das. Heimspiel für Boise auch noch in Boise, Idaho mit all den Kartoffeln.
All den Kartoffeln.
Man muss es sagen. Und dann die anderen Spiele, die waren auch geil.
Lass nochmal kurz durchgehen, komm.
Für Nummer 5 Notre Dame gegen USC. In USC 49-35. Geiles Spiel, hin und her. Notre Dame hat es am Ende überragend geschafft, kein Upset zuzulassen. Nummer 8 Tennessee, zu Gast bei Vanderbilt in Nashville. Auch großer Rückstand am Anfang für Tennessee. Kam dann aber zurück, 36-23. Iron Bowl, Auburn gegen Alabama. Alabama gewinnt 28-14, hat eigentlich auch alles getan, um vielleicht in die Playoffs irgendwie zu kommen. Und dann Nummer 16, Arizona State, die Schule von meiner Freundin, die ich jetzt lieben muss für das Rest des Jahres, haut einfach die University of Arizona 49-7 weg.
Ja, das war Klatsche.
Ich bin jetzt tief drin auf diesen Rhythmus oder Algorithmus auf Twitter mit Arizona State Sachen, dass jetzt nur noch positive Sachen kommt. Und da habe ich
du wirst alles direkt immer weiter, ne?
Da habe ich irgend so einen Post gesehen, das ein Mädchen von Arizona State gepostet hat. Also, boom, Snapchat-Caption. Ach, scheiße, ich bin in Scheiße getreten. Und da ist einfach das Logo von Arizona. Aber brutal, der Nummer 1 Wide Receiver von Arizona State, Tyson, Nummer 0, wirklich überragender Wide Receiver, hat sich verletzt und fehlt im Championship-Spiel, was brutal ist.
Ja, das ist hart.
Weil jetzt haben sie es, Cam Scadaboo, aber beste Wide Receiver fehlt. Mal schauen, was die wirklich gegen Iowa State machen. Scadaboo,
Scadaboo, wir wissen es immer noch nicht.
Oregon ist das einzige undefeated Team, die haben Washington zerfetzt, das war nicht mal knapp, also Oregon hat einfach Pflichtsieg gemacht und ich beende diese Regular-Saison mit 10-8 im Call the Upset.
Was ein absurdes Deadline ist.
Alright.
Top Performer of Week 14. Dann gehen wir noch kurz in die Top Games to Watch. Und dann verabschieden wir uns schon, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Wir haben schon gesagt. Aber die Folge ist trotzdem, glaube ich, jetzt noch ziemlich
lang. Ja, ziemlich
Stunde
lang,
ne? Ist okay. Also Top Performer. Nimm uns mit. Wir haben schon über einen Spieler geredet.
Cam Scadaboo, Arizona State. Haben sie zerfetzt. 21 Carries, 177 Yards und 3 Tutties. Ey, Leute, der Typ.
Also macht einfach Spaß zuzugucken.
Der Typ macht Spaß zuzugucken und ganz ehrlich, es werden ja 4 Leute eingeladen für die Heisman. Ich glaube, er ist der 4. oder? Also Cam Ward.
Wäre geil eigentlich.
Aber halt nur eine Einladung dafür zu bekommen? Cam Scadaboo oder Dylan Gabriel, einer von den beiden wird es bekommen.
Aber das Ding ist halt
Ich würde es eher Cam Scadaboo geben.
Das Ding ist aber, stell dir mal vor, du wirst eingeladen und du sitzt dann neben Travis Hunter und Ashton Jenkins und du weißt zu 100%, du gehst da hin, aber du weißt, du kriegst diese Trophy nicht.
Ja, das ist brutal, aber du fühlst wenigstens, dass deine harte Arbeit belohnt wird im Sinne von...
Du bist mit dir dahin gerankt, dass du unter den Top 4 bist.
Genau.
Ja, ist schon eine Ehre, denn es ist schon eine Ehre trotzdem, aber es ist irgendwo auch hart, weißt du, weil du gehst da hin und du fliegst da hin bis zum Hotel und denkst so... Ah, jetzt bin ich hier, aber so.
Es ist halt eine Belohnung, es ist ein geiler Abend und sehr, sehr wenige Leute können sagen, dass sie bei dieser Heisman-Zeremonie in New York da waren.
Ich will auch gar nichts davon irgendwie wegnehmen oder so. Ich sag nur, es ist irgendwie auch, weißt du, weil gerade dieses Jahr mit Travis Hunter und Ashton Jenkins, du weißt halt, du gehst da hin und du hast eigentlich nichts mitzureden, weißt du so.
Ja.
Du bist halt trotzdem noch von denen ein bisschen entfernt. Dieser Abstand ist einfach viel zu groß, dass du irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht eine 10% Chance da drauf oder so. Das klappt halt nicht mehr. Aber it is what it is. So, wir haben noch einen aus Indiana, Wide Receiver.
Elijah Serrett. Indiana hat 66-0 gegen Purdue gespielt. Das ist eine Klatsche der Woche. 8 Receptions, 165 Yards und 2 Tutties für Elijah Serrett. Die wildeste Statistik, die habe ich auch gesehen, die habe ich nicht aufgeschrieben. Purdue hat ja so eine grottenschlechte Saison gehabt. Die sind 1-11. Hätten die 38 Punkte pro Spiel geschenkt bekommen, also in jedem einzelnen Spiel einfach eine 38-Punkte-Führung.
Das habe ich heute Morgen gesehen.
Wären sie 6-6 gewesen.
Ja, weil sie 6-mal über 34 Punkte verloren haben. Also mit über 34 Punkte Abstand.
Das ist ja absurd. Also das zeigt ja, wie grottenschlecht Purdue war. Und übrigens, Drew Brees, ehemaliger Purdue Quarterback, war an der Seitenlinie von, ich glaube, das war Notre Dame gegen USC. Zum gleichen Zeitpunkt spielt Purdue und er hat nichts gesagt über Purdue. Hat kein einziges Wort.
Ja, es ist auch erzählen. Ich kann auch nicht über Wyoming reden. Was soll ich
aber sagen? Aber dann, da tut mir fast der Arm weh. Unser letzter Top-Performer in dieser Woche ist Quarterback von Hawaii, Micah Alejandro. 37 von 57 Passversuchen angekommen für 469 Yards, 5 Tutties und obendrauf hat er auch 54 Rush Yards draufgehauen.
Klingt nach Jameis Winston ohne die Interceptions.
Das klingt einfach Air Raid ohne Ende.
Deswegen sage ich ja.
57 Mal den Ball werfen ist ja schon geisteskrank.
Das ist crazy. Das ist wirklich crazy.
Aber dann, Leute, es ist Championship Weekend.
Championship Weekend, baby.
Okay, keines von unseren Teams kann sagen, dass wir im Championship Weekend teilnehmen. Wyoming nicht dabei. Utah State nicht dabei.
Gut, Utah State war vielleicht irgendwann mal close. Wann war Wyoming mal in irgendeinem.
Mit Josh Allen war sie im Championship.
Ja, aber ich meine, so, weißt du so.
Ja. Utah State Gefühl, war auch nicht
kann groß. Man sich nicht mal dran erinnern. So.
Utah State hat Mountain West gewonnen in 2021.
Ja, so. Ja, genau. Deswegen meine ich, Wyoming war halt, keine Ahnung, war Wyoming 2018, 17, 16.
Whatever. Aber okay, wir fangen an und wir machen es so, wir sagen die Conference, wo sie spielen und wir machen jeweils einen Pick.
Okay,
will,
let's go.
Ich will einfach
fast.
Sehen.
Fast. We do
in American Athletic Conference, die Tulane Green Wave spielen gegen die Army Black Knights. Das Spiel findet statt in West Point, New York, das Heimstadion von Army. Um zuzusagen, manche Conferences haben sich vorher schon entschieden, dass sie an einer neutralen Stelle oder halt einem großen Stadion das Spiel haben. Andere Conferences, wer auch immer den Nummer 1 Seed in der Conference hat oder halt die Conference in der Regular Season gewinnt, wird belohnt, dass die ein Heimspiel haben für das Conference Championship Game. AAC ist eins davon, wo du ein Heimspiel hast. Army Black Knights, zu Hause, Militärschule. Was sagst du, wer gewinnt?
Ich finde das fast das Schwierigste zu picken. Ich meine, Sunbelt und so ist auch noch schwierig. Boah, weiß ich nicht, ey. Ganz ehrlich, ich gehe mit Army, weil es ein Heimspiel ist. Aber ich glaube nicht, dass das eine Klatsche wird. Ich glaube, das ist halt so ein. Das ist ein Toss-up irgendwie in meinem Kopf.
Sag ich auch.
Ich finde das schwierig.
Aber ich gehe auch mit Army. Ich mag Army sehr. Ich geh mit Army auch in diesem Spiel.
Alright, SEC.
Die ACC.
ACC. Clemson Tigers, SMU Mustangs. Spielen in Charlotte, also bei den SMU Mustangs.
Nee, die spielen in Bank of America Stadium bei den Panthers.
Falsch gelesen. Aber was machst du? Clemson, der jetzt nach dem... Oh, das ist eigentlich jetzt interessant.
Ich nehme Clemson.
Du nimmst Clemson?
Ich nehme Clemson. Ich will South Carolina
Boah, das ist hart.
Im Playoff sehen. Und wenn Clemson die ACC gewinnt, kriegen die nicht nur einen Top-4-Seed, was Bullshit ist.
Das stimmt nicht. Dann musst du eigentlich South Carolina den Credit geben.
Genau. Ja, weiß, und dann musst du South Carolina reinpacken. Du kannst nicht sagen, dass Clemson da drin sein soll. Vor allem mit einer Bye-Woche.
Ich finde das ein geiles Spiel. Clemson gegen SMU ist ein geiles Spiel.
Ey, das wird auch ein richtig enges Spiel.
Alright, aber ich hätte auf SMU getippt, weil Clemson gegen South Carolina, ich kann mir vorstellen, dass die, ist halt die Frage, wie die jetzt zurückkommen. Ist halt, das ist schwierig zu tippen. Weil jetzt, wenn du jetzt diese letzte Woche siehst, es ist halt wirklich so ein, wie macht es Clemson jetzt nach der Niederlage gegen SMU? Deswegen finde ich schwierig, ich gehe mit SMU, aus dem Grund allein schon. Aber ey, whoever, ich weiß nicht.
SMU, ist schwierig auch. Um es real zu halten, die sind einfach am Marsch. Die spielen richtig geil.
Deswegen, Football. Die sind halt gerade am die Start.
Heiß.
Clemson hat verloren. Deswegen gehe ich so ein bisschen mit der heißen Hand, so, weißt du, was ich meine? Aber du hast halt auch richtig gesagt, es wäre echt geil, wenn dadurch South Carolina, was ist das Wort dafür? Den Benefit kriegt. Ich habe irgendwie so deutsche Worte.
Den Benefits. Oder halt einfach den Vorteil.
Den Vorteil bekommt, dadurch, dass Clemson gewinnt. Aber ich gehe mit SMU. Alright, Big 12.
Iowa State Cyclones, die Schule von Brock Purdy gegen Arizona State Sun Devils. Das erstmals, dass Arizona State da drin ist, die waren von all den Medien als Letzter in der Conference ausgewählt. Also jeder hat gesagt, die werden Letzter in der Conference. Jetzt stehen sie im Championship Game. Und dieses Spiel findet statt im AT&T Stadium in Arlington, Texas, da wo die Cowboys spielen. Sorry. Und jetzt darf eine College-Universität auch ausgleichen mit wie vielen Heimsiegen, die in Dallas feiern können, wie die Cowboys im letzten Jahr gefühlt irgendwie.
Shit. Alright, Dominik, was ist dein Pick?
Ich nehme die Arizona State Sun Devils. Ich glaube, die sind
ehrlich?
Heiß. Ich glaube, die sind richtig heiß.
Das ist ähnlich wie mit SMU. Das ist hier die heiße Hand, das heiße Team. Ich sag auch, ASU macht's. Weil
und vor allem Cam Scadaboo.
Ja, die sind
Iowa
heiß
State.
Die sind
der Quarterback von Iowa State spielt gut, aber er hat schon bewiesen, dass er mal Upset kassieren kann. Arizona State, Sam Levitt spielt unglaublich. Shoutout Dallin für seinen kleinen Bruder, der geil spielt. Und Cam Scadaboo ist einfach Running Back, ich weiß nicht, ob Iowa State da genügend defensiv hat, um ihn zu stoppen. Jetzt, Big Ten, das Spiel des Wochenendes für mich. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis.
Easy.
Penn State, Nittany Lions gegen Oregon Ducks.
Easy, Oregon.
Ich sag auch Oregon. Bruder, dass Penn State drin ist, ist nicht mal fair. Indiana sollte drin sein.
Das ist wirklich für mich ein Easy Pick.
Die Indiana Hoosiers hätten drin sein sollen. Dann hätten sie in Indianapolis
gespielt
gegen Oregon. Das wäre so geisteskrank. Aber wegen den Tiebreakern und Ranked-Siegen und so steht halt Penn State vorne.
Alright, next one. Conference USA, Western Kentucky gegen Jacksonville State.
Die Hilltoppers
gegen
die Gamecocks. Ich sag Jacksonville State. Jacksonville State ist heiß gerade.
Quarterback Conference USA habe ich einfach viel zu wenig verfolgt, um irgendwie
Jacksonville State sagen. Ist der Favorit auch. Also die spielen gerade geil. Spielen auch in Jacksonville, also in Alabama Jacksonville, nicht Florida Jacksonville. Aber ich gehe mit den Gamecocks da einfach. Die sind zu heiß, das Team. Die Offensive macht irgendwie 40 Punkte pro Spiel oder so. Die sind zu gut.
Ja, du magst die Gamecocks, ich weiß.
Ja. Dann die Mac-Chin, ein bisschen Mac-Baby. Die Ohio Bobcats gegen die Miami aus Ohio. Das ist die Miami-Schule in Ohio. Red Hawks im Ford Field in Detroit. Und wer hätte das gedacht, dass du zwei Ohio-Schulen hast im Championship-Game und keins davon ist Ohio State?
Ja, true. Das ist wirklich crazy.
Oh.
Ich sag da auch wieder, ich verfolge die Conference zu wenig, um das jetzt da spezifisch wen picken würde. I don't know. Für mich auch Toss-Up. Aber du hast
direkt eine Meinung. Du musst picken.
Sag, was du machen
musst. Nee, geh du als erstes diesmal.
Einfach aus dem, was ich weiß, mit dem limitierten Wissen, was ich über die Conference habe, sag ich ehrlich, würde ich sagen Ohio Bobcats.
Gehe ich auch. Ich kann nicht viel dazu sagen, außer ich mag einfach die Schule. Die ist eine Schule, die in den Championships spielt.
Das meine ich. Ist halt so, wir haben jetzt nicht den Deep Dive wie jetzt bei Oregon oder anderen Schulen, ihr wisst Bescheid. Das ist halt eine Conference, die halt kleiner ist. So. Alright, Mountain West, darüber können wir ein bisschen mehr sagen, weil da sind wir beide ein bisschen investiert. Yep. UNLV, Rebels gegen Boise State. easy.
Ey, Ashton Jenty.
Boise also, State.
Die spielen easy. Auf dem blauen Feld in Albertson Stadium in Boise nochmal.
Ich möchte das Trickplay sehen beim Kickoff.
Ja, dass die sich da verkleiden.
Yes, sir.
Ey, aber Atmosphäre wird geil. Boise State kann die Championship gewinnen. Es ist ein Rematch von früher in dieser Saison, wo Boise State im Allegiant Stadium reingegangen ist und da gewinnen musste gegen UNLV.
Stimmt, yep.
Und jetzt flippte sich quasi, dass sie ein Heimspiel haben im Championship Game. Ich sag auch einfach Atmosphäre und so weiter. Boise State muss das Spiel gewinnen. Außer Ashton Jenty verletzt sich irgendwie. Aber ich sag Boise State auch. Ich spring mal schnell rüber, vor dem wir zum letzten kommen. Sunbelt, die Marshall Thundering Herd gegen die Louisiana Lafayette Raging Cajuns im Cajun Field Lafayette. Das ist ein Zungenbrecher, Bruder.
Raging Cajuns, Alter. Dieser Name fand ich noch nie geil. Die haben auch in Wyoming, die hatten ein Heimspiel gegen Louisiana Lafayette, als ich da war. Das war auch so Raging Cajuns Lafayette. Das ist so richtig weirder Name. Alright, ich sag, ähnlich wie zu Mac, ist halt schwierig für mich da jetzt den Pick zu machen. Weil die echt nicht so verfolgt hat, bin ich 100% ehrlich. Ich sag Marshall.
Ich sag das so, ich habe zwei meiner richtig engen Freunde. Einer hat bei Lafayette gezockt und der andere bei Marshall. Beide Kicker, wir haben zusammen getrainiert, und egal, was alles. Was
macht, das ist schwierig, ne? Es ist auch ein Toss-up einfach.
Was willst du dazu sagen? Ich gehe mit der Heimmannschaft Louisiana Lafayette hier.
Aber ey, das ist der einzige Pick, glaube ich, wo wir unterschiedlich sind.
Nee, wir hatten auch ACC-Unterschied. Mit Clemson und SMU.
Stimmt. Ist recht.
Und dann.
Aber ich glaube, wir werden nur die beiden haben, weil bei denen das nächste werden wir auch gleich picken, glaube ich.
SEC.
Oder du bist SEC crazy.
Championship Spiel.
Oder du bist crazy.
Die Georgia Bulldogs gegen die Texas Longhorns im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. SEC Championship Spiel. Leute, dieses Wochenende ist einfach purer Genuss. Es sind die besten Teams, spielen gegen die anderen besten Teams. Es ist die Aufwärmung für die Playoffs. Und man muss es einfach sagen, es macht mich richtig an diese Wochenende.
Es macht dich an, aber komm.
Ich werde mich von der Couch nicht bewegen.
Wer macht dich mehr an, die Bulldogs oder die Longhorns?
Ich sag nur eins.
Nein, gehst du wirklich?
Leute, ich gehe mit den Georgia Bulldogs im Heimstadion in Atlanta. Das ist so ein Vorteil, Bruder.
I call it bullshit.
Ich sag einfach, das ist so ein irrer Vorteil. Dass die dieses Spiel überhaupt in Atlanta jedes Jahr führen, wenn die wissen, dass Georgia mit Athens eine halbe Stunde entfernt ist.
Texas Longhorns kommen da rein und zerstören die.
Ich sag die Georgia Bulldogs. Carson Beck spielt jetzt nice. Er macht ein paar Würfe, er hat gerade ein emotionales Spiel gewonnen. Texas mit einem angeschlagenen Quinn Ewers. Ich sag Georgia.
Das wird die Arch Manning Show.
Ich sag Georgia einfach. Wenn Arch reinkommt wie Tua damals für Jalen Hurts, das wäre auch wieder eine geile Story.
Es könnte alles passieren. Ich sag Texas Longhorns. Ich finde das Matchup riecht, also es ist das brutalste Matchup von allen. Meiner Meinung nach wird das spannendste Matchup, glaube ich, von allen, weil ich glaube so, das Nähe, also von der Größe, was ähnliches ist halt Penn State gegen Oregon, aber da ist halt Oregon klarer Favorit. Hier ist es so, kann man drüber diskutieren, aber ich sag Texas Longhorns.
Wird ein geiles Spiel. Leute, genießt einfach dieses Wochenende. Wir werden durchsuchten und alles.
100%.
Wir planen, also wir sind in Gesprächen, dass wir Watch-Partys machen vielleicht für ein paar Spiele. Und das wäre natürlich ein purer Genuss für uns alle. Aber dieses Wochenende, haut es rein, markiert uns überall, welche Spiele ihr schaut. Einfach für welches Team ihr seid und so weiter. Wir sind am Ende der Saison, in der Regular-Saison und Playoffs wird dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also nächste Woche nach den Championship-Spielen, Dienstag, normale Episode. Wir werden über alles von den Championship-Spielen sprechen.
Yep.
Und dann am Mittwoch, weil dann kommt das offizielle Ranking raus und die offiziellen Playoff-Brackets und so. Nächsten Dienstagabend heißt es, Mittwoch kommt eine Sonderfolge. Wir machen...
Hat Dominik gerade entschieden.
Hey, wir
haben
machen,
gar nicht drüber geredet.
Wir machen Dienstag Predictions. Wer denken wir ist drin und ist wer gut. Ist draußen?
Wir machen.
Dienstagabend, College Football Playoff Committee macht die Entscheidungen. Folge. Und Mittwoch, schnelle, knusprige Folge. Wer ist drin, wer ist draußen?
Ja.
Was sind unsere Picks und so weiter? Ich hab Bock, Leute.
Alright, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr meine schnupfige Nase ausgehalten habt für über eine Stunde. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag in alter Frische. Bis dahin, Dominik mit den letzten Worten.
Class is dismissed.